Ich habe euch ein Bild mitgebracht, nämlich ein ganz bekanntes Bild. Die einen oder anderen kennen es vielleicht vom Isenheimer Altar, ein Ausschnitt. Und da sehen wir den Johannes den Täufer drauf. Und unten dran so eine ganz spezielle Figur, nämlich ein Lamm. Und das ist ein Symbol, das sich in ganz vielen Bildern durch die ganze Bibel durchzieht. Immer wieder begegnet einem das Lamm. Und wenn es mit Bildern so auf sich hat, kann man Bilder richtig verstehen oder man kann sie auch falsch verstehen. Man kann Bilder so oder so interpretieren. Es ist also wichtig, dass man Bilder korrekt interpretiert, dass man sich Gedanken macht, ja, was sagt das Bild jetzt wirklich und was sagt es eben nicht. Und darum wollen wir heute dem Bild von dem Lamm ein bisschen nachgehen und wir wollen zusammen Johannes 1, 29 bis 34 lesen. Johannes 1, 29 bis 34. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich, und ich kannte ihn nicht, aber damit der Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Der, auf dem du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit heiligem Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Ich lese nochmal den Vers 29. Am folgenden Tag sieht Johannes, Johannes der Täufer ist da gemeint, Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt oder auch hinwegträgt, könnte man übersetzen. Es ist eine gewaltige, eine geniale, eine wunderbare, aber doch so eine unscheinbare Aussage, die Johannes der Täufer da macht. Wenn wir ein paar Verse vorher lesen, sehen wir nämlich, dass noch am vorherigen Tag der Johannes der Täufer gesagt hat, dass jemand kommen wird, wo er nicht mal würdig ist, um die Schuhriemen zu lösen. Die niedrigste Sklavenarbeit zu tun. Und jetzt kommt der jemand auf einmal ins Bild. Es ist Jesus Christus und er kommt ganz persönlich, ganz direkt auf Johannes zu. Und dann in dieser Situation fällt dem Johannes dem Täufer nichts besser sein, als freudig auszurufen: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er hätte ja alles können sagen, aber er sagt genau das. Der gewaltige, große, angekündigte, den der Johannes nicht mal würdig ist, um die Schuhriemen zu lösen, wird jetzt auf einmal als Lamm beschrieben. Als etwas Kleines, als etwas Harmloses und dann noch als Opferlamm, als etwas, das nur geboren ist, um zu sterben. Etwas Unbedeutendes eigentlich. Doch in dieser Aussage von Johannes dem Täufer nimmt er uns eigentlich mit in eine Reise durch das ganze Alte Testament. Und die Reise fängt da beim Abraham. Die fängt im 1. Mose 22 an. Dort, wo der Abraham mit seinem Sohn auf dem Weg zum Berg Moria ist. Und sein Sohn sollte opfern dort. Und auf dem Weg dorthin ist ein 3 Tage Schweigemarsch. Und das Einzige, was Abraham sagt in diesen ganzen 3 Tagen, ist im 1. Mose 22, 8 eine ganz spannende Aussage. Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Der Abraham ist sich sicher, dass Gott für ein Lamm sorgen wird, und stellvertretend einsteht. Doch wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann stellen wir etwas fest. dass gar kein Lamm auf dem Opferaltar gebrannt hat, sondern ein Widder. Das Problem, da ist ja gar kein Lamm rum. Das wahre, stellvertretende Opferlamm ist noch ausstehend gewesen. Und das sehen wir auch, wenn wir weiterlesen, wie der Abraham den Ort nennt dort. Er nennt nämlich den Ort, der Herr wird dafür sorgen. Das ist eine Zukunftsaussage. Also nicht der Herr hat dafür gesorgt, sondern er wird noch dafür sorgen an dem Ort. Der Abraham hat also gewusst, es ist noch nicht alles vorbei. Es braucht noch etwas. Gott muss das Lamm noch bringen. Das Lamm Gottes steht noch aus. An dem Ort, wo der Abraham seinen Sohn also gebunden hat, er hat ihn ja noch gebunden und zum Glück nicht geopfert, wird Gott das wahre Opferlamm dafür sorgen. Es ist der Ort, wo später Jesus Christus für uns ans Kreuz geht. An dem Ort in Jerusalem. Und so weist bereits der Abraham darauf her, dass irgend so ein Lamm Gottes kommen muss. Das Lamm Gottes, das in die Welt kommt. Und wenn wir jetzt dort die Bibel weitergehen, dann finden wir im 2. Mose 12 ein weiteres Lamm, nämlich das Passa-Lamm. Und das Passa-Lamm, das ist geschlachtet worden und man hat das Blut an die Türpfosten machen. Warum? Damit der Todesengel vorbeigeht. Damit man Rettung vor dem Tod und dem Gericht überkommt. Das Lamm steht dort also als Zeichen vor der Rettung. Und jetzt haben wir ein Problem. Ja, dort geht es ja gar nicht um Sündenvergebung. Der Johannes der Täufer sagt ja, dass die Sünde der Welt hinwegnimmt. Also das Passalam ist immer noch nicht das ganze Bild. Und wenn wir weitergehen im 3. Mose 16, dann finden wir etwas mit Sünde hinwegtragen. Nämlich der große Versöhnungstag. Das Zentrum der 5 Bücher Mose, für die, die das mal nachzählen wollen, von den Wörtern. Dort finden wir einen Sündenbock, der in die Wüste gesendet wird. Was haben wir für ein Problem? Ein Bock ist kein Lamm. Es passt immer noch nicht ganz. Jährlich werden die Juden also im Passa und im grossen Versöhnungstag daran erinnert, dass eigentlich das Lamm, das der Abraham schon angekündigt hat, noch nicht ganz da ist. Dass etwas aussteht. Und sie werden jährlich daran erinnert, dass Rettung nur allein durch Gnade Gottes möglich ist. Wie das Passalam eine reine Gnade war, Gott hätte das nicht geben müssen. Und sie mussten in Anspruch nehmen. Sie mussten daran glauben, dass wenn ich jetzt das Passalam da an die Türe schmiere, dass das auch hilft. Nur darum haben sie können errettet werden. Und jetzt haben wir eben das Problem, dass irgendwie das Lamm Gottes, das die Sünde hinwegnimmt, noch nicht ganz vollkommen ist. Erst viel später, wenn man noch ein paar Seiten vorblättert, bei mir ist das irgendwo Seite 766, im Jesaja 53, 6 bis 7. Jesaja 53, 6 bis 7, die grosse, ausragende Stelle, wo Jesus Christus ankündigt. So deutlich, so klar und sein Opfertod. Dort lesen wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Da finden wir die Verknüpfung, das Lamm, wo geschlachtet wird und gleichzeitig das Lamm, wo die Sünde auf ihn geworfen wird. Und wenn jetzt der Johannes der Täufer von dem Lamm Gottes redet, dann schwingt die ganze alttestamentliche Aussage mit. Und das ist immer wieder das Faszinierende an der Bibel, dass die Bibel eine Einheit ist. Dass das ineinander verknüpft und verwebt ist, dass man nicht das Alte Testament einfach weglassen kann und sagen, ja, wir brauchen noch das Neue. Oder sagen, ja, das Johannesevangelium ist gut, den Rest brauchen wir nicht. Oder es gibt Leute, die sagen, wir brauchen noch Paulusbriefe, die anderen Sachen sind vergangen. Das stimmt nicht.
Das Wort Gottes ist nur in der ganzen Einheit wirklich zu verstehen. Und es braucht von Offenbarung bis 1. Mose alles. Der Johannes, der Täufer, bezeugt, dass Jesus Christus der seit Jahrtausenden erwartete Retter ist. Der, der das grösste Problem der Menschheit lösen wird. Nämlich das Problem der Sünde, von der Auflehnung gegen Gott. Und wenn wir von Sünde reden, dann reden wir nicht irgendwie von zu viel Schokolade essen an Weihnachten. Haben wieder gesündigt, haben den Kuchen noch fertig gegessen. Manchmal machen wir uns heutzutage ein bisschen lächerlich über den Begriff Sünde. Man verharmlost das ein bisschen. Aber der Begriff ist nicht lächerlich, weil Sünde bedeutet eine Auflehnung gegen Gott, eine Auflehnung gegen den, der uns geschaffen hat, gegen unseren Schöpfer. Gegen den, der alles Recht hat, unser Leben zu geben und unser Leben zu nehmen. Sünde bedeutet, dem ins Gesicht zu spucken, der alles Recht hat, alles von dir zu haben. Der Gott, der uns erschaffen hat. Und das ist nicht harmlos, das zu machen. Ich weiss nicht, wie ihr euch fühlt, wenn euch jemand ins Gesicht spuckt. Ich glaube, der fliegt vielleicht mal einen Faust entgegen oder so. Oder ich weiss nicht, wie ihr reagieren würdet. Aber wir machen das permanent mit Gott, indem wir sündigen. Und darum ist das nicht ein harmloser Begriff. Und wenn wir jetzt zurück zum Johannes kommen, dann finden wir im Text eine spannende Aussage, nämlich, es steht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und die Sünde ist im Einzahl geschrieben. Und da geht es darum, dass eben Jesus nicht einfach nur eine Schadensbegrenzung macht, er tut nicht einfach nur ein Pflaster drauf, sondern er löst das Kernproblem von uns. Gott ist gerecht und heilig. Und Gott lässt nicht einfach mit sich spassen. Und darum muss er die Sünde bestrafen. Es gibt gar keine andere Option. Es wäre gar nicht gerecht, wenn er das nicht tun würde. Er kann nicht einfach tolerieren, dass man ihn ins Gesicht spuckt. Er kann nicht einfach tolerieren, dass Tag für Tag die Menschen sich gegen ihn auflehnen. Das hat Konsequenzen. Und das ist genau unser Problem. Wir alle stehen als Sünder in einer von Sünde durchdrungenen Welt. Fern von Gott. Also wir haben nicht nur das Problem, dass wir selber sündigen, sondern wir haben noch das Problem, dass wir noch in einer sündhaften Welt sind. Also wir haben gerade zwei Probleme. Und jetzt nimmt Jesus Christus als das Lamm Gottes die Sünde von der ganzen Welt weg. Er treibt sie weg, könnte man da übersetzen. Und zwar von der ganzen Welt. Und das kommt das raus, das unscheinbare Lamm. Das, was so schwach, so unbedeutend scheint, ist alles andere als schwach. Sondern es ist fähig, zum Sünd von der ganzen Welt zu tragen. Es gibt also keine Sünd, die zu gross oder zu schwer ist für das Lamm. Und das ist ganz wichtig. Weil oft scheitern wir ja selber an unserer Sünde. Wir haben vielleicht Sünde in unserem Leben, wo wir sagen, da kann mir Gott nicht mehr vergeben. Das ist zu schwer für ihn. Da habe ich jetzt ein für alle Mal versagt. Da muss ich sagen, was für ein hochmütiger Mensch bist du? Was für ein stolzer Mensch bist du, dass du sagst, du kannst irgendetwas in deinem Leben machen, was schwer ist für Gott. Der Schöpfer von Himmel und Erde. Du kannst irgendetwas in deinem Leben machen, was er nicht tragen könnte. Merkst du, was das für eine Herzenshaltung ist? Wenn du momentan an so einer Frage bist, will ich dich auffordern, werd wieder demütig vor Gott. Demütige dich vor Gott und sag, Herr, ich kann es nicht tragen, aber du kannst es, weil du es verheißen und du bist fähig dazu. Ja, Sünde ist wie ein Krebsgeschwür, wo man nicht von uns aus besiegen kann. Wir brauchen jemanden, der uns wegnimmt, der uns beseitigt, absolut wegtreibt. Und da kommt das Bild von dem Lamm, von Jesus Christus, der die Sünde von der Welt hinwegnimmt. Weit weg. So schön raus. Jesus Christus vermag die Sünde von der ganzen Welt zu tragen. Für das ist er in die Welt gekommen und das war sein Auftrag gewesen in dieser Welt. Und darum verharmlost in dem Gott ja die Sünde auch nicht. Gott sei nicht, es ist mir egal, was da auf dieser Welt passiert. Sondern er nimmt die Sünde in dem 100% ernst. So ernst, dass er selber Mensch wird. Selber als Kreuzgott für uns. Das Lamm Gottes ist ein ultimativer Lebensbeweis Gottes. Aber es ist auch der ultimative Beweis von der Gerechtigkeit Gottes, dass Gott nicht egal ist, was in dieser Welt alles schiefläuft. Und das ist die wunderbare Botschaft, die wir auf Weihnachten uns immer wieder klar machen dürfen, dass Lamm Gottes nicht nur am Johannes, dem Täufer, dortmal ganz persönlich entgegenkommt, sondern dass auch dir ganz persönlich entgegenkommen will. Und dass Jesus Sünde nicht einfach auf sich nimmt, um dir nachzutragen. Das Lamm, das dir nachhäuselt, mit dem Rucksack voll Sünde und dir nachträgt und dir immer wieder auf der Pelle hockt, ha, das ist deine Sünde. Nein, da steht es, nimmt die Sünde weg. Es trägt es nicht nach. Jesus Christus nimmt die Sünde weg. Dann ist sie weg, dann ist sie nicht mehr da. Es wird nicht mehr rausgeholt, wenn er sie nimmt. Und das ist der einzige Weg zur Rettung, dass wir unsere Sünden bekennen und von Gott auf Jesus Christus werfen lassen, damit er sie wegdreht für uns. Weil wir selber können es nicht. Und das ist das, was wir Glauben nennen. Dass wir absolut unser ganzes Leben darauf abstützen, dass das stimmt. Dass das eine Realität ist, dass das Lamm Gottes, Jesus Christus, unsere Sünde wegdreht ein für alle Mal. Wir kommen zum nächsten zwei Verse, 30 bis 31. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Der Johannes der Täufer war eine ganz spezielle Figur. Er war nämlich ein Prophet, und zwar der letzte Prophet, der ihn vorausblickend auf Jesus hergewiesen hat, vorbereitet hat auf ihn. Aber er war aber auch der erste, der rückwirkend Zeugnis gegeben hat von Jesus. Gott hat durch die Propheten über Jahrhunderte angekündigt, dass das Lamm Gottes kommen wird. Und jetzt darf der Johannes das ultimative Privileg haben, dass jetzt das Lamm Jesus Christus ihm ganz persönlich begegnet. Er darf sehen. Er ist am Anfang von einer neuen Reihe von Zeugen. Er ist eigentlich das Scharnier von einer Zeitenwende. Er fängt eigentlich nicht mehr die Prophetie auf Jesus her, sondern jetzt ist das Zeugnis von dem, was Jesus da hat, im Fokus und dem, was Jesus ist. Und in dieser Reihe von Zeugen, das sind wir mir noch eingestellt heute. Auch wir sind heute Zeugen auf Jesus Christus her. Und das sind wir gerade in der Adventszeit. Auf Weihnacht her. Man kann ganz verschiedene Möglichkeiten, um das zu machen. Indem man vielleicht mit den Arbeitskollegen mal fragt, ja, weißt denn du, warum das wir Weihnachten feiern? Dann das Zeugnis kann abgeben. Ich weiß, wir feiern Weihnachten, weil der Sohn Gottes ist das Lamm Gottes, das die Sünde von der Welt wegnimmt. Der Johannes der Täufer hat nicht anders können, als auf Jesus Christus zu zeigen, ihn bekannt zu machen. Und er hat vorher Jesus nicht gekannt als Messias. Und das ist eine spannende Aussage, das kommt ja zweimal vor in dem Text, dass er ihn vorher nicht gekannt hat. Jetzt kann man sagen, ja, ist der Johannes der Täufer so vergesslich gewesen? Weil er ist ja ein Cousin von Jesus gewesen eigentlich. 6 Monate vorher geboren, lesen wir im Neuen Testament. Also erstens ist Jesus nicht vor ihm geboren und zweitens haben die sich ja gekannt. Also Johannes, was erzählst du da, könnte man sich fragen. Aber da kommt eben raus, dass Johannes der Täufer Jesus vorher als Mensch gekannt hat, aber in dem Augenblick hat er erst erkannt, wer Jesus wirklich ist. Nämlich der Retter und der Messias. Und das ist der wahre Auftrag von Johannes dem Täufer gewesen, auf Jesus Christus, Herr, zu weisen, zu vorbereiten. Das lesen wir da. Aber damit der Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen. Das ist ein gewaltiger Auftrag, den der Johannes der Täufer da eigentlich hat. Und ein Auftrag, der unserer heutigen Gesellschaft total widerspricht. Unverständlich ist. Wie geht das? Ich muss doch im Zentrum stehen. Ich kann doch mein Leben nicht einfach für eine einzige Person investieren. Was für eine Verschwendung von Lebenszeit, wenn ich das mache. Ein Leben für Gott, ja, da verpasse ich ja irgendetwas. Das könnte man eigentlich aus heutiger Sicht noch ein bisschen poetisch umformulieren. Ich, mir, mein, muss doch mein Fokus sein. Und das fängt ja schon bei den Kindern an. Wenn man an Weihnachten schaut, das ist mein Geschenk, mein Spielzeug, du darfst nicht. Und es geht weiter in der Arbeit, in den Beziehungen. Die anderen müssen mir. Und wenn er nicht mehr tut, dann muss ich halt etwas anderes suchen. Und es geht über ein bisschen Gemeinde. Ich muss doch im Zentrum stehen. Ich muss doch etwas sein. Folgt mir nach, statt Jesus. Der Gottesdienst muss mir gefallen, mir entsprechen. Ich muss doch Ansprüche haben. Aber der Auftrag von Johannes dem Täufer kann uns auch da wieder neu aufrütteln. Wir finden da nichts von ich, mir oder mein. Das Einzige, was Johannes der Täufer macht, ist, Jesus Christus bekannt zu machen. Die Menschen auf ihn herzuweisen, zu vorbereiten, dass sie fähig werden, ihn zu erkennen. Johannes 3,30 sagt er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und das soll auch unsere Mentalität sein, auch wenn sie total am Zeitgeist widerspricht. Aber wenn Jesus Christus nicht das Größte in unserem Leben ist, dann ist eigentlich alles andere, was wir machen, vergeben. Denn nur er kann wirkliche Fülle geben. Wenn wir uns selber und unsere eigenen Ansprüche, unsere eigene Leistung ins Zentrum stellen, dann vergeht das auch mit unserem Ableben. Das hat keine Substanz, das ist vorbei. Aber wenn wir aber Jesus Christus und sein ewiges Reich ins Zentrum stellen, dann investieren wir in etwas, das nicht vergeht. Etwas, das eine Ewigkeitssubstanz hat. Und das ist der Gemeindedienst. Die Investition ins Reich Gottes ist eine Investition, die weitergeht. Bis in die Ewigkeit hinein. Und das ist die Johannes-Mentalität, die auch uns wieder neu herausfordern sollte. Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Das Zeugnis von Johannes rüttelt uns auf und stellt uns die Frage, auf wer zeige ich mit meinem Leben? Auf wer zeigt mein Zeigefinger, wie man das da auf dem Bild sehen? Habe ich eine Johannes-Mentalität? Kommen wir zu den nächsten zwei Versen, 32 bis 33. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen. Und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der auf dem du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist's, der mit Heiligem Geist tauft. Was für ein gewaltiges Ereignis hat das müssen für den Johannes den Täufer sein? Sein ganzes Leben hat er damit verbracht, um auf den kommenden Retter zu verweisen, die Leute zu vorbereiten. Er hat ja die Leute getauft, dass sie merken, hey, wir brauchen Vergebung von unseren Sünden, wir brauchen jemanden, der unsere Sünden wegnimmt. Das war ja der ganze Auftrag von ihm gewesen. Und jetzt zeigt Gott ihm selber, der, wo der Geist auf ihm bleibt, der ist es. Ich zeige dir das ganz persönlich. Du siehst das, wer das ist. Der Wegbereiter darf also jetzt zum Zeuge werden. Und es ist ganz wichtig, was ein Zeuge ist. Ein Zeuge verkündet Tatsachen. Ein Zeuge verkündet keine eigenen Gedanken, keine eigenen Vorstellungen, keine Fake News, sonst wäre es kein Zeuge. Ein Zeuge verkündet Tatsachen, die er gesehen hat. Das ist die Definition von einem Zeugen. Und spannend ist jetzt da die Aussage, die er macht, dass der Geist auf Jesus bleibt. Dass das ein Erkennungszeichen ist. Und da spielt wieder eine ganze Fülle an alttestamentlichen Aussagen mit. Und ich habe nur zwei mitgenommen. Jesaja 11,2. Die spannende Stelle, wo ja zuerst umgeht, um den Spross, der kommen wird. Also der Messias, der angekündigt wird und jetzt steht. Und auf ihm wird ruhen. Oder man vom Hebräischen noch genau übersetzt. Auf ihm wird sich niederlassen. Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstands, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Also da sehen wir das Niederlassen, wenn in dem Bild von dieser Taube rauskommt. Aber das Niederlassen heisst eben auch, dass es drauf bleibt, dass es nicht wieder weggeht. Und eine ähnliche Aussage finden wir auch mit dem David verknüpft. Im 1. Samuel 16, Vers 13, dort lesen wir, der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Also der Geist ist nicht weggegangen und das ist eine Besonderheit im Alten Testament. Normalerweise ist der Geist im Alten Testament nur stellenweise gekommen, für eine Befähigung, für einen gewissen Dienst. Aber da wird also gesagt, der Messias wird den Geist permanent auf sich haben. Und damit wird Jesus Christus direkt mit der Linie von David verbunden. Und das ist ganz eine wichtige Verknüpfung, die wir da sehen. Die wir dann im letzten Vers nochmal genauer anschauen. Aber was wir jetzt sehen, ist, dass Jesus Christus eigentlich aus dem Inkognito-Modus rauskommt. Vorher hat er 30 Jahre ein bisschen versteckt gelebt. Und jetzt tritt er ab dem Ereignis raus. Und Gott bestätigt das, dass das jetzt der ist. Und das hat für den Johannes drastische Veränderung bedeutet. Er hat Jesus nicht nur gekannt, sondern er hat ihn jetzt auch erkannt. Und zwar als der, der er wirklich ist. Als das Lamm Gottes, aber noch viel mehr. Und das ist für uns auch ein wichtiger Hinweis. Auch wir können Jesus nur kennen. Vielleicht so 30, 40, 50 Jahre lang Jesus kennen, alle Geschichten über ihn. Wenn wir einen Bibelquiz machen, können wir alle Antworten geben. Wir kennen Jesus vielleicht als der gute Mensch, das grosse Vorbild mit dem Gandhi und was auch immer noch verknüpft. Aber dann haben wir eigentlich noch gar nichts erkannt. Wenn wir Jesus Christus nicht als das wahre Lamm Gottes, als den Sohn Gottes erkennen, der ewige Gott in Person, der uns entgegenkommt, um unsere Sünde wegzunehmen. Dann haben wir noch nichts erkannt. Dann wissen wir nicht, wer Jesus Christus ist. Weihnachten ohne Erkenntnis von Jesus Christus ist eigentlich ein Vergebnis, ein überflüssiges Fest. Da könnte man das auch gerade so gut aus dem Kalender streichen. Es hat keine Substanz. Aber wenn wir an Weihnachten in dieser Erkenntnis von Jesus Christus feiern, da ist das Lamm Gottes auf die Welt gekommen. Da ist der Retter der Welt geboren. So unscheinbar, so klein und doch absolut unvorstellbar gross. Der Hauptauftrag von Johannes ist also nicht irgendwie die Überführung oder das Gericht der Sünde gewesen. Sondern sein Hauptauftrag war das Zeugnis und ein Wegbereiter für das Problem der Sünde. Die Leute vorbereitet, ihr braucht jemanden, der die Sünde trägt. Und so war Johannes der Täufer kein Gerichtsprediger, sondern sein Auftrag war, auf Jesus Christus herzuweisen. Und das gilt auch für uns heute noch. Auch wir sind nicht Richter. Auch wir haben nicht einen Richterdienst bekommen, sondern wir sollen Zeugen sein. Wir sollen Wegbereiter sein, Hinweiser sein auf Jesus Christus, Lösung vom Problem. Aber eben auch der, der am Schluss richten wird, wenn wir die Lösung nicht annehmen. Taufe vom Johannes rettet also nicht, sondern sie bereitet vor, sie gibt Zeugnis, sie tut eigentlich ein Bild abgeben für etwas, was viel grösser ist. Und so ist auch die Taufe da von Jesus nicht eben der Ort, wo Jesus zu Gottes Sohn gemacht wird. Es gibt da ganz verrückte Leute, die da sagen, ja, Jesus ist ja erst Gottes Sohn geworden bei der Taufe, weil da ist ja erst der Geist auf ihn gekommen. Nein, es steht ja da ganz klar. Und wenn man Johannes 1 liest, ist ja ganz klar, Jesus ist schon immer Sohn Gottes gewesen. Aber da, an dem Punkt, hat er sich erkennbar gemacht als das. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sonst verstehen wir ganz viel falsch in der Bibel. Die Taufe von Jesus ist ein öffentliches Bekenntnis von Vater, Sohn und Geist gewesen. Es ist sichtbar und erkennbar und bezeugbar geworden. Und das Zeugnis geht nicht nur Israel etwas an, sondern es geht jeder einzelne Mensch auf dieser Welt etwas an. Und da kommt gleichzeitig auch die traurige Tatsache raus, dass ganz viele Leute das Zeugnis ablehnen. Ganz viele Leute sich auflehnen gegen Gott. Und Johannes der Täufer beschreibt das im wohl traurigsten Vers in der ganzen Bibel. Weiss jemand, wer das, welcher Vers das ist? Der traurigste Vers. Den, den ich aufgeschrieben habe. Hätte mich schwarz stellen. He? Genau, Johannes 1,11 ist der traurigste Vers. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gott selber, der Schöpfer vom Universum, kommt in sein Eigentum. Und wir verwerfen ihn. Wir nehmen ihn nicht auf. Wir sagen, das ist mir sowas von egal. Obwohl Gott uns alles gibt, bis ans Äußerste geht für uns, lehnen wir uns auf. Und oft hört man so ein bisschen, ja, der schwache, erbärmliche Gott, das Lamm Gottes, so schwach, so bedeutungslos. Ich brauche doch einen König, ich brauche einen Herrscher, ich brauche einen Richter und einen grossen Gott. Und das ist das gewesen, wo die Juden auch das Problem hatten, dort mal. Sie haben ja den grossen, starken Herrscher erwartet. Und jetzt sagt Johannes der Täufer, das Lamm Gottes. Und die haben genau gewusst, für was ein Lamm ist. Das ist nicht schön gewesen, wenn das geschlachtet worden ist. Und doch fängt Johannes der Täufer nicht mit dem König, nicht mit dem Richter, nicht mit dem Zerstörer an, sondern mit dem Lamm Gottes. Und warum macht er das? Weil es Gott eben um unsere grösste Not geht. Weil es Gott eben darum geht, dass er uns retten will von der Sünde. Und dass er weiss, dass wir es eben nicht selber können tragen. Weil Gott also gerecht und heilig ist und unsere Sünde zum Glück nicht einfach ignoriert, einfach unter den Teppich wischt, aber in seiner Liebe und Gnade eben uns entgegenkommt und sie selber trägt. Und zwar wegdreht, nicht nahtreit, sodass sie eben nicht mehr vorgenommen werden kann. Weit weg. Und damit zeigt Johannes der Täufer da bereits aufs Kreuz. Das Lamm muss geschlachtet werden. Der Retter wird leiden. Es wird nicht schön anzublicken sein. Aber das macht Jesus nicht nur für den Johannes, sondern das macht er für dich ganz persönlich. Ja, wenn du an der Sünde von deinem Leben verzweifelst, an der Sünde von dieser Welt verzweifelst, vielleicht Zweifel hast, kann das wirklich sein, dass Gott auch meine Sünde trägt, dann will ich dir darauf hinweisen, dass der Vers, den der Johannes da sagt, auch zu deinem Vers kann werden. Ich könnte nämlich umformulieren als persönliches Gebet. Siehe das Lamm Gottes, das meine Sünden weggetragen hat, vollkommen. Das darf unser Gebet sein, unsere Zusicherung. Es ist auch unser Lamm und es trägt auch unsere Sünde. Aber wie das Passahlamm noch gerettet hat, wenn man das Blut in Anspruch genommen hat, so rettet eben auch Jesus noch, wenn wir sein Blut in Anspruch nehmen. Kommen wir noch zum letzten Vers, wo wir mal das ganze Bild noch sehen. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Die Johannes, der Täufer, hat gesehen und er hat bezeugt. Er hat eine feste Gewissheit. Jesus Christus ist in Rom und zieht absolut real in die Welt gekommen. Er ist so real in die Welt gekommen, dass man fähig ist, ihn zu beobachten, dass man fähig ist, ihn zu berühren, dass man fähig ist, mit ihm Zeit zu verbringen und Zeugnis abzulegen von ihm. Und von dem zeugt nicht nur der Johannes der Täufer, sondern von dem zeugen vier Evangelien, von dem zeugt der Apostel, von dem zeugt die ganze Kirchengeschichte die letzten 2000 Jahre, dass das ein Ereignis war, das wirklich passiert ist. Und wenn wir jetzt den Vers anschauen, das ist ganz spannend. Am Anfang lesen wir, siehe das Lamm Gottes. Und jetzt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Gewaltiger Wechsel. Gewaltiger Themenwechsel, den der Johannes da auf einmal macht. Es, dass der Johannes der Täufer schließt damit eigentlich einen Kreis von ganz viel alttestamentlicher Theologie. Und zuerst ist der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes wird im Alten Testament verheißen als Messias. Im 2. Samuel 7, 12 bis 14 lesen wir davon, dass am David den Sohn verheißen wird, wo Gott selber seinen Vater nennen wird und Gott eben sein Sohn. Das wird der verheißene Messias sein. Und im Psalm 2 lesen wir davon, wie der Sohn Gottes richten wird über die Heidenvölker. Zerschmettern wird, also gewaltig auftritt, nicht mehr harmlos, nicht mehr ein Lämmli. Und damit vereint da der Johannes der Täufer auf wunderbare Weise die beiden Messiasbilder im Alten Testament mit Jesus Christus selber. Zum einen der leidende Messias im Jesaja 53 und nachher der herrschende Messias im 2. Samuel 7 oder Psalm 2 und ganz viele weitere Stellen. Unser Retter ist nicht nur ein harmloses Schäfli, das geschachtet wird, so hässlich, so wehrloses Ding, sondern er ist gleichzeitig auch der König und Herrscher der Welt. Und das ist das Paradoxe am Evangelium, dass Gottes Stärke dort am grössten hervorkommt, wo er am schwächsten erscheint. Dort am Kreuz, wo so schwach, so elend Jesus aussieht. Dort kommt seine absolute, grösste Stärke raus. Jesus Christus ist das Lamm, das für uns Menschen so erbärmlich am Kreuz gestorben ist. Und das ist eine Botschaft, die für die Welt eine Torheit ist, etwas Blödes, etwas, wo man gar nicht verstehen kann. Wie geht das? Gott stirbt. Aber für die, die erkannt haben, wer Jesus Christus ist, ist das die gewaltigste, die unbeschreiblichste, die beste Botschaft. Nicht wir, nicht der Johannes, nicht unsere Werke lösen das Sündenproblem, sondern Gott selber kümmert sich darum. Weil er der Einzige ist, der genug stark ist. Weil er der Einzige ist, der fähig ist dazu. Und darum gibt es auch nach 2000 Jahren keine Alternative, keine bessere, keine aktuellere Botschaft. Und darum repetieren wir die Botschaft all Weihnachten wieder, dass Gott Mensch geworden ist. Nicht um uns zu vernichten, sondern um uns zu versöhnen und unsere Sünde wegzutragen von uns. Weil er allein würdig dazu ist. Amen. Ich will noch beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du das Lamm, aber auch der Sohn Gottes bist. Dass in dir vereint ist, sowohl Gnade als auch Gerechtigkeit. Und dass wir in deiner Gnade wirklich dafür sicher sein, dass du unsere Sünde wegtreibst. Nicht nahtreibst, sondern weg, weit weg, so dass sie nie mehr führen genommen wird. Herr, wir loben und preisen dich, dass du das da hast. Dass du nicht festgehalten hast an deinen Privilegien, sondern dass du in die Welt gekommen bist, um uns zu retten. Dir ist Lob und Ehre. Amen.